Es geht genauso weiter, das stimmt. Es wird nicht besser, es will nicht sagen, es wird schlimmer, aber es hört einfach nicht auf. Diese Angstpolitik und diese Methoden der Angstpolitik, ausgrenzen zum Beispiel, ruhig stellen, Querdenker diffamieren zum Beispiel, diese Methoden gehen weiter. Das ist erschütternd.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker vor Ort.
Jetzt freue ich mich sehr herzlich, unseren Gast begrüßen zu können, Herrn Professor Böhme-Nessler. Seien Sie herzlich willkommen. Darf ich Sie hier nach vorn bitten? Also ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, Herr Professor Böhme-Nessler hat so ganz nett dann, ich hatte ihn schon längere Zeit angeschrieben und dann dachte ich, na, das wird gar nichts. Und plötzlich kam eine Nachricht, natürlich, ich komme gerne zu Ihnen. Und dafür danke ich sehr, sehr herzlich. Ja, also ich muss mal sagen, neulich hörte ich wie jemand, ich glaube Max Mannhardt war das. Er ist ein Publikumsliebling. Also ich kann bloß aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ihm sehr gerne zuhöre, aufgrund seiner ruhigen, sachlichen, auch humorvollen Art. Er ist häufig in Interviews zu hören bei der Welt. Er ist Professor für öffentliches Recht, Europarecht und Medienrecht an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Und heute ganz herzlich willkommen. Der Anlass war eigentlich, dass ein Buch von ihm erschien, Angstpolitik, das Grundgesetz in der Krise, von den Schrecken der Pandemie zur Versöhnung der Gesellschaft. Nun muss ich natürlich gleich mal fragen, und damit steige ich ja ein, es geht ja vielen Menschen so, dass sie das Thema schon nicht mehr hören können und sagen ja auch manche zu mir, meine Güte, warum wühlst du denn immer noch in diesem Thema rum? Ich kann das schon auch manchmal nachvollziehen, weil ich glaube, dass auch viele Menschen von all dem Alltag, was auf sie einströmt, einfach überfordert sind, um den Alltag zu bewältigen. Gerade auch wer Familie hat, der hat wirklich zu tun, alles zu schaffen und denkt, eigentlich ist dieses Thema abgehakt, aber warum ist es nicht abgehakt, Herr Professor? Warum ist es ganz wichtig für Sie? Warum schreiben Sie jetzt noch mal ein Buch?
Also ich habe das Buch ein bisschen länger geschrieben. Es hat länger gedauert. Ich habe schon früher angefangen gehabt, aber es hat ein bisschen länger gedauert.
Aber ich gehe aber, an, aber ich würden es trotzdem noch
ja,
schreiben.
Ja, ich habe es ja auch fertig geschrieben dann. Der Punkt ist, ja, die meisten oder viele oder die meisten wollen tatsächlich abhaken, das Thema abhaken und sagen, es gibt ja im Augenblick auch so dieses Narrativ, wir sind gut durch die Pandemie gekommen und jetzt gucken wir nach vorne. Das Problem ist, das stimmt nicht wirklich. Und das Problem ist, wenn man sich Zahlen anguckt, wenn man sich, es geht nicht nur um persönliche Erfahrungen, sondern es geht auch um Zahlen, dann stellen wir fest, wir leben in einer gespaltenen, zerrissenen Gesellschaft. Und das hat auch mit Corona zu tun. Das hat damit zu tun, wie was alles passiert ist während der Corona-Pandemie, wie die Politik war, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Und da sind auch böse Geschichten passiert, da sind ist auch Unrecht passiert, Unrecht begangen worden. Und das muss man, wenn man das nicht aufarbeitet, dann wirkt es weiter. Und das kommt dann eben dazu, wenn man sich so umguckt. Man könnte es ein bisschen salopp sagen, die Zündschnur ist kürzer als früher. Wenn im Alltag Aggressionen aufbrechen, das geht schneller als früher. Und viele können auch nicht mehr miteinander reden. Oder wir reden nur noch mit Gleichgesinnten, wir reden nicht mehr mit anderen. Es funktioniert gar nicht mehr, dass wir ein vernünftiges Gespräch hinbekommen mit Menschen, die eine ganz andere Ansicht haben. Und das hat alles auch mit Corona zu tun. Und das sind die Spätwirkungen von Corona. Und das sind die Spätwirkungen dessen, was ich da Angstpolitik nenne. Da reden wir ja bestimmt gleich noch drüber. Ein ganzes Volk ist systematisch in Angst versetzt worden. Und das können wir nicht einfach abschütteln, indem wir sagen, naja, ist jetzt vorbei und wir sind gut durchgekommen. Wir werden uns jetzt der Zukunft zuwenden. Und der Punkt ist, und das ist nochmal der ganz wichtige Punkt, diese Angstpolitik, die es gab während Corona, die geht weiter. Das ist ja immer noch, es ist ja immer, egal welches Thema Sie nehmen, wir diskutieren nicht, wie es in der Demokratie eigentlich sein müsste, sachlich. Oder der entscheidende Punkt ist auch, in der Demokratie reden wir eigentlich von gleich zu gleich. Das ist die Idee. Und wir gehen davon aus, dass das, was der andere sagt, auch wenn es völlig anders ist als das, was wir meinen, genauso legitim ist wie das, was wir sagen, was wir denken und meinen. Grundsätzlich erstmal. Und auf dieser Grundlage diskutiert man eigentlich eine Demokratie. Das machen wir nicht. So funktioniert bei uns im Augenblick die Demokratie nicht. Wir brüllen uns ganz schnell an. Jemand, der Meinungen äußert, wem erzähle ich das jetzt hier, aber jemand, der Meinungen äußert, die nicht zum Mainstream passen, der wird ganz schnell stigmatisiert, mit einem bösen Etikett versehen, in die Ecke gedrückt und aus der öffentlichen Diskussion gecancelt. Und das ist das, was angefangen hat während Corona. Vielleicht auch schon früher, das ist nochmal eine andere Frage, aber spätestens bei Corona. Und wir müssen davon wieder wegkommen, sonst fahren wir unsere Demokratie an die Wand. Und deswegen müssen wir darüber reden, was hat die Angstpolitik mit uns gemacht, mit unserer Diskussionskultur gemacht, mit unserer Demokratie gemacht und wie kommen wir da wieder raus? Ich weiß, dass es ganz schwierig ist, aber wenn man es jetzt kirchlich ausdrücken würde, ich komme auch aus dem kirchlichen Hintergrund, deswegen mache ich es jetzt mal so, wir müssen die Gesellschaft wieder versöhnen. Das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig. Ich kenne auch viele Leute, denen ist so übel mitgespielt worden während Corona. Ich will auf keinen Fall Versöhnung, mit den Leuten rede ich nie wieder, Versöhnung geht nicht. Aber jedenfalls, ich denke tatsächlich, wir brauchen die, sonst werden die nächsten Jahre nicht besonders schön und besonders einfach. Und wir stehen ja auch vor Herausforderungen, die wir anders bewältigen müssen, als damit, dass man sagt, das ist die Linie, das ist der Mainstream, wer nicht mitmacht, gehört nicht dazu und kommt in die Ecke. So kann es nicht weitergehen. Also Versöhnung müssen wir machen und dafür müssen wir aber auch drüber diskutieren, was eigentlich während Corona passiert ist, warum das passiert ist was wir daraus lernen zum Beispiel.
Wenn Sie jetzt so zurückschauen, wie erklären Sie sich das, dass plötzlich solche harten Brüche passiert sind? Es gab doch vorher, war es doch kein Problem, ob jemand, hat mich doch nicht interessiert, ob der geimpft ist oder nicht geimpft ist, ja, oder ob der, wie der diese Krankheit sieht oder nicht sieht. Ja. Wie erklären Sie sich, dass das solche harten Brüche passiert sind?
Also erstmal, ich hätte es nie für möglich gehalten. Also was während Corona passiert ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich komme ja jetzt bin ja Rechtswissenschaftler und komme vom Verfassungsrecht. Ich erzähle meinen Studenten seit 20 Jahren, was wir für eine tolle Verfassung haben. Die ist auch toll, die Verfassung. Aber das Problem ist, wenn sich keiner dran hält, dann nützt sie nichts. Also wenn eine Verfassung keine Menschen hat, keine Politiker hat, keine Bürger hat, die sich dran halten, dann ist sie nur totes Papier. Und das war das Schockierende aus der Sicht des Verfassungsrechtlers. Die Verfassung hat gar nichts genützt. Oder fast gar nichts genützt. Das war schockierend. Ich glaube, das Problem ist einfach, die Politik hat sich ganz am Anfang entschieden, wir fahren, ohne viel zu überlegen, den autoritären, repressiven Weg und verbreiten Angst. Und und von diesem Weg ist die Regierung nicht mehr abgerückt. Und das hat dann bestimmte Auswirkungen gehabt. Was wir gesehen haben, ist einfach, Sie kennen alle den Spruch, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Also wir denken ja alle, wir sind sehr zivilisiert. Wir geben uns auch große Mühe, zivilisiert zu sein. Aber man sieht in solchen Ecken, es war ja dann auch eine existenzielle, ja, es war auch schon auch eine existenzielle Bedrohungssituation, die dann auch von der Regierung, von der Spitzenpolitik immer weiter forciert worden ist, dann fallen die Menschen in ganz alte archaische Muster zurück. Und das ist, glaube ich, passiert. Zum Beispiel dass man die Ungeimpften zum Sündenbock macht. Jemanden zum Sündenbock machen, ist auch eine ganz archaische Praxis. Moses, das Volk Israel, die haben es, glaube ich, erfunden. Oder jedenfalls ist es da erstmals schriftlich überliefert worden. Dass wir das einfach so gemacht haben, ganz unzivilisiert, wie mit den Ungeimpften umgegangen worden ist, Das war einfach nur erschütternd. Es erklärt sich, glaube ich, das ist keine juristische Frage, das ist, glaube ich, eine sozialpsychologische Frage. Und die Sozialpsychologen würden sagen, wenn der Druck nur groß genug ist, dann fallen die Menschen in archaische Verhaltensmuster zurück. Dazu gehört zum Beispiel Ausgrenzung von Andersdenken. Die werden ausgegrenzt, unter Druck gesetzt. Es werden Sündenböcke gesucht, damit sich die Gesellschaft besser zusammenschließt. Also diese ganzen bösen Dinge, die wir erlebt haben, auch Denunziationen. Ich glaube, ich muss Ihnen hier nicht, Sie sind auch deswegen hier, glaube ich, weil Sie viel erlebt haben. Das muss ich Ihnen alles gar nicht erzählen. Das haben Sie erlebt. Das ist einfach archaisch, das stammt aus der Steinzeit, um es mal salopp zu sagen, und das bricht hervor in Stresssituationen, in extremen Stresssituationen, und das ist eben das Problem, finde ich, aus meiner Sicht, das entscheidende Problem aus meiner Sicht gewesen, dass die Regierung eben das fördert. Man hätte auch völlig anders damit umgehen können, oder nicht nur die Regierung, sondern die Politik insgesamt. Man hat einfach weiter Angst verbreitet, die über Angst weiter geschürt. Und das, diese Angst, führt zu diesen archaischen Reaktionen. Also, das ist meine Erklärung dafür.
Nach Ihrer Vorstellung, wie hätte man damit umgehen können?
Das wäre die ganz große Aufgabe der Regierung gewesen oder ja, der Spitzenpolitik, der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten zum Beispiel, dass sie sagen, ja, es gibt wahrscheinlich eine Gefahr. Man kann ja ein bisschen drüber streiten, wie gefährlich war das Virus jetzt insgesamt. Es gab erstmal ein Virus und man wusste gar nicht genau, wie das jetzt wirkt, wo das herkommt und was das für Auswirkungen haben wird. Dann kann man sagen, um Gottes Willen, alles schlimm, wir greifen jetzt zu autoritären Mitteln und wir machen Zero-Covid, sagt Ihnen wahrscheinlich was. Wir versuchen jetzt, das Virus sozusagen auszurotten, was epidemiologisch Quatsch ist. Und das ist passiert. Man hätte auch sagen können, okay, wir stellen uns dieser Frage, wir sind hier, wir sind ein hochentwickelter Staat, wir haben Wissenschaftler, wir haben viele Erkenntnisse, wir machen jetzt das, was man in der Demokratie macht. Wir bleiben vernünftig, gucken uns die Sachlage an, gucken uns die Fakten an und entscheiden dann immer wieder neu. Und vor allen Dingen, wir beachten auch in der Krise das Grundgesetz. Das ist ja auch der Punkt. Es hieß zwischen den Zeilen und praktisch dann auch, naja, in der Krise können wir das Grundgesetz ja mal ein bisschen zur Seite lassen. Die Verfassung ist nur fürs schöne Wetter, nicht für schwierige Wetter. Und das stimmt nicht. Und das war auch ein Grundfehler. Also mit anderen Worten, man hätte sagen können, wir bleiben vernünftig. Wir bleiben vernünftig und fragen unsere Experten, fragen nicht immer nur spezielle Experten, die das bestätigen, was wir sowieso machen wollen als Regierung, sondern wir fragen einfach mal ganz offen, wie gehen wir damit um? Das heißt, man hätte auch mal ein bisschen Epidemiologen fragen können. Dann hätte man verhältnismäßig früh gehört, dass man ein Virus nicht ausrotten kann. Dass also diese Zero-Covid-Strategie, die ja zu unheimlich viel Repression auch geführt hat. Wir haben sie ja ziemlich schnell dann auch wieder aufgegeben, glücklicherweise. Aber trotzdem, die zu sehr viel Repression geführt hat, dass das sinnlos ist. Aber man hat nicht vernünftig reagiert. Man war autoritär und hat die Angst geschürt, anstatt vernünftig zu bleiben, die Bürger auch zu ermutigen. Es gibt ja Beispiele in der Geschichte, wie man mit schwierigen Herausforderungen umgehen kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen vielleicht, aber manchmal muss das ein deutliches Beispiel sein. Was haben die Engländer gemacht? Die Engländer standen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, mindestens anderthalb Jahre oder ungefähr anderthalb Jahre alleine gegen die Nazis. Die Nazis, Hitler hat ganz Europa erobert, auch ganz Westeuropa und England angegriffen. Die Amerikaner wollten noch nicht so richtig in den Krieg und die Russen waren auch noch nicht, die waren zu der Zeit noch ein bisschen verbündet mit Hitler. Es gab Bombenangriffe, ganz schlimme Bombennächte und so weiter in England. Was macht man da? Das ist das, was Churchill gemacht hat. Er hat gesagt, wir sind vernünftig, wir halten durch, wir werden es schaffen. Es ist alles furchtbar, wir brauchen aber keine Angst zu haben. Wir vertrauen auf uns und wir machen weiter. Nach den schlimmsten Bombennächten gab es dann diesen Spruch in England. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich ihn zusammenkriege. keep calm and carry on. Wir bleiben vernünftig und ruhig und machen weiter. Das wäre sowas gewesen, wie man das hätte machen müssen. Warum stellt sich Frau Merkel nicht hin und sagt, wir schaffen das, wir müssen keine Angst haben. Wir haben gute Wissenschaftler, wir haben Experten, wir haben vernünftige Politiker und wir werden die guten Lösungen finden. Wir kommen durch die Krise durch. Das wäre es gewesen. Und nicht zu sagen, wenn wir uns jetzt an Weihnachten, also so ungefähr, wenn wir uns jetzt an Weihnachten besuchen, dann werden die Großeltern sterben und dann stecken wir die Großeltern an, dann sterben die Großeltern und wir werden kein schönes Weihnachten haben. Das ist eben Angstmacher. Das war die Angst wurde eingesetzt als politisches Instrument und das war völlig verfassungswidrig, das war unvernünftig und das war nicht demokratisch.
Sie haben das jetzt geschildert, haben es ganz klar als verfassungswidrig bezeichnet. Hätten Sie sich denn eine Institution gewünscht, ich sag mal zum Beispiel der Bundespräsident oder die Kirchen, dass die sagen, nee, so geht's aber nicht.
Ja, das ist das Problem. Da gehe ich in meinem Buch auch ein bisschen drauf ein. Das Problem ist, wir haben ja eigentlich Institutionen, die verhindern, dass der Staat aus dem Ruder läuft. Wenn eine Institution nicht richtig funktioniert, dann gibt es ja andere, die das korrigieren können. Also die Idee, wie unser Staat aufgebaut ist, ist, dass es nicht die eine Institution gibt und deswegen keine Katastrophe gibt, wenn die Institution nicht funktioniert, weil es auch noch andere Institutionen gibt, die dann eingreifen. Also Paradebeispiel, es gibt das Bundesverfassungsgericht, jetzt ein juristisches Beispiel wieder, es gibt das Bundesverfassungsgericht. Wenn die Regierung, die andere Institution verfassungswidrig handelt, greift das Bundesverfassungsgericht ein oder soll es eingreifen. Es sieht sich selber als Hüter der Verfassung. Das hat aber nicht funktioniert. Wir haben festgestellt, das Bundesverfassungsgericht nickt eigentlich alle Entscheidungen der Regierung ab. Und das war falsch. Das war, als es wirklich drauf angekommen ist, hat diese Institution, Verfassungsgericht, ihre Rolle, nämlich die Verfassung zu schützen, nicht erfüllt. Das ist auch der Bundespräsident, wunderbares Stichwort, dass Sie mir das gegeben haben. Der ist man kann ja die Frage stellen, wofür haben wir denn überhaupt den Bundespräsidenten? Der hat ja keine Kompetenzen oder fast keine Kompetenzen im operativen Geschäft. Also die operative Politik, die macht die Regierung, das Parlament, die Länder. Da mischt er sich gar nicht ein, da hat er gar keine Kompetenz. Was ist die Kernkompetenz oder wofür gibt's den? Der ist die Institution, die die Gesellschaft und die Bevölkerung zusammenhält, wenn es wirklich drauf ankommt. Das ist seine Funktion. Der müsste sozusagen, wenn er merkt, es gibt Probleme in der Gesellschaft, die Gesellschaft fällt auseinander, die Gesellschaft teilt sich oder es gibt Spaltungen in der Gesellschaft, dann ist das der Moment, in dem er tätig werden muss. Indem er sagt, passt mal auf, wir sind hier alle ein Volk. Wir haben Probleme, aber es ist normal, dass wir unterschiedlicher Ansicht sind und wir gehen trotzdem vernünftig miteinander um. Also, als die Kritik dann laut geworden ist an den Corona-Maßnahmen zum Beispiel, als die Ungeimpften ganz böse behandelt worden sind, hätte er eingreifen müssen. Das wäre der Moment gewesen, in der Bundespräsidentin hinstellt, passt mal auf. Wir gehören zusammen, wir gehen zusammen durch diese Krise und wir diskriminieren uns nicht, wir stigmatisieren uns nicht und stellen uns nicht in die Ecke. Was hat der Bundespräsident, das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, was hat er stattdessen gemacht? Können Sie sich noch dran erinnern, ganz böser Spruch, irgendwann waren ja auch Demonstrationen praktisch verboten. Das war ja auch ein ganz schwerer Eingriff in Grundrecht, in das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit. Was haben dann kritische Bürger gemacht überall? Wir gehen spazieren. Also Spaziergang ist ja nicht verboten. Wir gehen einfach spazieren. Was macht der Bundes? Also es war dann sozusagen, juristisch gesprochen, war es eine unangemeldete Demonstration. Aber die Bürger sagen, wir gehen spazieren. Das gab's überall. Wurde von den Medien auch ziemlich totgeschwiegen. Okay, was macht der Bundespräsident? Er stellt sich hin im Interview und sagt, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Das war das, was ihm, das heißt mit anderen Worten, seine Aufgabe wäre gewesen, die Spaltung und die Spaltung abzuwenden, die Spannungen zu mildern. Stattdessen spaltet er selber mit. Und das war der völlig falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort. Ganz schlimm. Wie bitte? Und er macht weiter. Er hat ja auch nichts gelernt. Das, das ist auch traurig, dass die Institutionen und die Personen, die tatsächlich, man muss es so sagen, auch versagt haben, die haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Fragen Sie Jens Spahn, den Gesundheitsminister, ob er was falsch gemacht hat. Sagt er, ja, wir haben alle was falsch gemacht, wir sind alle Menschen und wir müssen uns alle viel verzeihen. Mit anderen Worten, nee, er hat eigentlich nichts falsch gemacht. Oder fragen Sie alle anderen auch, fragen Sie Frau Merkel, die ist ja hier in der Uckermark irgendwie auch verhältnismäßig bekannt, fragen Sie Frau Merkel, ob sie was falsch gemacht hat. Die wird Sie ganz erstaunt angucken und sagen, wieso, was denn? Also, da wird auch nichts gelernt. Und das ist sozusagen für mich als Verfassungsrechtler, der schwärmt, der für die Verfassung schwärmt, ich mag unsere Verfassung unheimlich, war das unheimlich frustrierend, weil ich nämlich gesehen habe, wenn es darauf ankommt, funktioniert die Verfassung nicht. Es ist tatsächlich so, dass die Verfassung funktioniert, wenn es verhältnismäßig unkritisch ist. Bei schönem Wetter funktioniert sie einigermaßen. Wenn es richtig schwierig wird und dann funktioniert nicht. Das war tatsächlich, seitdem weiß ich mir nicht mehr so ganz genau, was ich meinen Studenten eigentlich erzählen soll in der Verfassungsrechtsvorlesung.
Sie haben jetzt noch nicht reagiert. Hätten Sie sich von den Kirchen auch was gewünscht?
Ja, natürlich, natürlich. Ja, es war furchtbar. Die Kirche hat ja einen Auftrag. Die Kirche hat ja auch einen Auftrag, sich um diejenigen zu kümmern, denen es schlecht geht. Der Auftrag wäre gewesen, sich für alle Menschen zu öffnen. Es gab, also ich kenne es jetzt mehr so aus eigener Erfahrung, dann vor allen Dingen in Berlin, aber das war wohl woanders auch so. Ganz große Schilder, Gottesdienst, Sonntagmorgens Gottesdienst, kein Eintritt für Ungeimpfte. Die Kirchen haben die Ungeimpften ganz brutal ausgegrenzt. Genauso brutal wie alle anderen auch. Sie haben nicht nur ihre Aufgabe nicht erfüllt, nämlich für den Frieden zu sorgen und dafür, dass die Leute, die verfolgt werden, dass man anders mit den Leuten umgeht, die verfolgt worden sind. Das wäre ja eigentlich die Aufgabe der Kirche gewesen. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben diese autoritäre, angstmachende Regierungspolitik übereifrig mitgemacht. Und das ist, da müsste sich die Kirche schämen. Macht sie aber auch nicht, wenn ich das richtig verfolge. Gab ein paar Ausnahmen. Und Sie haben ja dann erzählt, dass Sie dann irgendwie von der Kirche dann erst recht Druck bekommen haben. Also das heißt also, die wenigen Ausnahmen innerhalb der Kirche sind dann von der Amtskirche, von der Hierarchie noch besonders unter Druck gesetzt worden. Also mir fällt ehrlich gesagt keine wichtige Institution ein, die während Corona nicht versagt hätte. Und das ist traurig. Dann, was ist das wert? Unser schönes System, das staatliche System, unser Grundgesetz, unsere Institutionen, die wir da aufgebaut haben, wenn sie nicht funktionieren, wenn es darauf ankommt, da habe ich immer noch keine Antwort drauf. Auch deswegen müssen wir zum Beispiel aufarbeiten und dann wieder versöhnen. Wir müssen gucken, was ist zum Beispiel in der Kirche schiefgelaufen? Warum ist ja, das wäre eigentlich die Frage an Sie. Entschuldigung, ich will jetzt nicht die Frage zurück. Warum hat die Kirche das gemacht? Ist das die evangelische Kirche, die immer schon zu staatsfromm ist, zu staatsnah ist und im Zweifel für den Staat eintritt? Oder was ist das?
Also ich kann die Frage nicht beantworten, ja. Nicht? Ich bin ja in einer Kirche aufgewachsen, die ich anders erlebt habe, habe ich Ihnen vorhin erzählt. Ja. Also in DDR-Zeiten, wo für mich und für unsere Familie die Kirche eine Heimstatt war. Ja. Und ich glaube, es geht hier vielen so, die auch heute hier sind. Und ich weiß, dass auch ein ganzer Teil von Menschen heute hier sind, die im Prinzip die Kirchengemeinden durch die DDR-Zeit getragen haben, ja. Und die so enttäuscht sind über das Verhalten jetzt, dass sie ausgetreten sind, nicht? Und das finde ich schon sehr schmerzhaft, das zu erleben. Ja. Aber es ist ja überhaupt jetzt mal ein Blick auf die Akteure in der Corona-Zeit. Und wenn ich mir die Akteure angucke, im Prinzip, wenn ich nicht damit einverstanden bin, was abgelaufen ist, blieb ja nur eine Partei übrig. Mhm. Das war die AfD, die einzige Partei war, die das alles in Frage gestellt hat. Und das ist ja total ernüchternd. Das ist ja, ich hatte ja sonst, ich benutze jetzt mal einen Begriff aus der DDR-Zeit, ja, den Block der Nationalen Front vor mir.
Ja,
so kennen wir das ja.
Ja, das ist auch traurig.
Ich muss dorthin zeigen.
So, ja, so kann es dich hier. Ja, natürlich. Entschuldigung. Ich wollte nicht die kalte Schulter zeigen. Ja, das ist auch. Also der Pluralismus in der Parteienpluralismus hat auch nicht funktioniert. Das ist tatsächlich so. Also wir sind ja bei der Frage oder überlegen, was hat alles nicht funktioniert. Und meine These ist ja, es hat nichts funktioniert. Also dass wir ein pluralistisches Parteiensystem haben, das alle möglichen unterschiedlichen Interessen abbildet, das unterschiedliche Ziele abbildet, unterschiedliche Meinungen abbildet. Das ist ja die Idee eigentlich, dass wir sagen, wir haben ganz unterschiedliche Parteien. Und die streiten sich, die kämpfen miteinander, Parteienwettbewerb, und dann kommt am Ende die optimale Lösung raus, weil alle Interessen irgendwie in den demokratischen Prozess eingebracht worden sind. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das ist das, die Parteien haben sich alle, also eben außer der AfD, alle auf die Linie der Regierung eingeschworen. Das erinnert mich, wie geht der Spruch nochmal? Das ist aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Da gibt es so einen Spruch von Kaiser Wilhelm II., der sagte irgendwie, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Das ist derselbe Reflex gewesen. Wir haben es jetzt ein bisschen anders formuliert dann irgendwie und nicht so ganz deutlich. Aber das ist das. Gewesen ist, und das ist vielleicht auch wieder so ein archaisches Muster, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn man nur genug Angst erzeugt, dann schließen sich alle zusammen gegen die Außenwelt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Man braucht einen gemeinsamen Feind, der einem Angst macht, und schon laufen alle in die gleiche Richtung. Das ist sozusagen das Muster. Deswegen ist es ja auch bei Diktatoren beliebt. Was macht ein Diktator, wenn er an Zustimmung im Volk verliert? Was ist da eine nette Maßnahme? Oder wenn sich so den Instrumentenkasten von Diktatoren angucken. Welches Instrument wählt er, wenn er merkt, das Volk steht nicht mehr so hinter mir, auch die Repression reicht nicht, ich muss was machen. Was macht er dann? Er fängt einen Krieg an. Dann hat er nämlich dann hat das ganze Volk plötzlich einen Feind, und dann sagen die, okay, weil Krieg ist, stehen wir jetzt hinter unserem Anführer, hinter unserem Diktator. Kritisch sind wir erst wieder dann, wenn der Krieg aus ist. Das ist so, es gibt diese ganz archaischen Muster aus der Steinzeit, die automatisch ablaufen, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht ganz bewusst und kritisch reflektiert. Und dieses ganz bewusste kritisch Reflektieren haben wir nicht gemacht. Und im Gegenteil, die Spitzenpolitik hat Angst verbreitet. Und je größer die Angst wurde, es war ja am Ende so, dass wir jahrelang, also wer sich nicht richtig vernünftig dagegen gewehrt hat oder wehren konnte oder ganz stark war, der hatte irgendwie jahrelang Angst. Und immer wenn die Angst ein bisschen besser wurde, dann ging es plötzlich wieder, dann kam die Regierung und sagt, ja, aber es kommt eine neue Variante, die wird vielleicht noch schlimmer. Da müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Also es gab ja so Wellen, wenn es manchmal so runterging im Sommer 2020, da wurde es erstmal entspannter. Wir hatten den ersten großen Lockdown 2020 und dann ging es im Sommer so ein bisschen Sommer, alles war schöner, entspannter, und die Angst ging so allmählich da runter. Zack, fing die Regierung und sagt, ja, aber im Herbst. Wir müssen uns jetzt auf den Herbst vorbereiten. Da kommt wahrscheinlich eine neue Variante und da müssen wir jetzt schon mal sehr aufpassen. Also die haben alles getan, damit der Angstlevel nicht sinkt. Und das ist natürlich, das macht die Menschen verrückt, jahrelang Angst haben zu müssen oder Angst zu haben. Das macht die irgendwann verrückt und auch unmenschlich und bösartig. Das ist dann, glaube ich, und das ist eben das ganz große Versagen der Politik in dieser, dass sie das gefördert hat, dass sie die Angst gefüttert hat, anstatt gegen die Angst aufzustehen und zu sagen, liebe Leute, alles nicht so schlimm, wir kommen da durch, wir kriegen das hin, wir sind vernünftig und wir haben ganz viele Ressourcen, und die setzen wir jetzt ein und damit werden wir das überstehen. Das wäre die andere Politik gewesen. Aber das ist das Problem, finde ich. Das war das Kernproblem. Und da kommt alles andere, was wir erlebt haben, kommt aus dieser Angst.
Man fragt sich natürlich, wie ist das möglich, dass das so funktioniert? Ich kann mich noch erinnern, als diese Corona-Zeit anfing und als so die ersten Informationen, Bilder aus China kamen, da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, na, das ist, die Leute hier alle wegzusperren, das ist in unserer Gesellschaft unmöglich. Und kaum habe ich mich versehen, paar Wochen später ist das alles so abgelaufen. Ja, ja? Also dann frage ich mich, was läuft da ab? Das eine ist, gibt es eine Sehnsucht unter den Menschen nach dem Autoritären? Warum lassen wir uns so leicht einschüchtern? Ja. Gibt es, frage ich Sie jetzt mal, auch einen Unterschied da zwischen Ost und West?
Ja, das ist tatsächlich so. Da glaube ich tatsächlich, es gibt einen Unterschied zwischen Ost und West. Ich habe Freunde, die im Osten aufgewachsen sind und die waren schon älter, als die DDR dann zu Ende war. Sie haben viel DDR mitgekriegt. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, sag mal, das kommt mir aber alles bekannt vor. Und ich dann so als naiver Wessi, wieso, was denn? Naja, guck dir mal die Tagesschau an, wie treten die denn da jetzt auf? Oder das haben wir alles schon gehört, wir müssen zusammenhalten und alle müssen in eine Richtung und so weiter. Also das war tatsächlich interessant. Naja, und die erste Kritik und die erste deutliche Kritik kam ja auch aus den östlichen Bundesländern. Also insofern glaube ich tatsächlich, das war eben eine andere Sozialisation. Und es geht jetzt auch weiter. Also ein guter Freund von mir, der eben auch die DDR lange erlebt hat, der sagt, naja, er trägt die Tagesschau zum Beispiel nicht. Immer wenn er die Tagesschau sieht, muss er an die aktuelle Kamera denken. Und der sagt dann schon, wie die da sitzen. Also, und dann sage ich immer zu ihm, naja, dann denk an deinen Blutdruck und lass es. Ja, so ist es auch. Aber das ist aber, ja, die Frage ist wirklich, warum? Wieso? Es waren ja auch die Medien, die versagt haben, zum Beispiel. Wir können uns nochmal, also der Mechanismus, ich bringe noch mal ein Beispiel. Sie können sich alle an die Bilder aus Bergamo erinnern. Können sich erinnern, Militär. Und die Geschichte, also ein bisschen so in der Dunkelheit, in der Abenddämmerung fahren Militärlaster und transportieren die ganzen Leichen in der Bergamo weg. Die Botschaft war, es gibt so, das Virus ist so furchtbar und es gibt so viele Leichen, dass die zivilen Leichenwagen nicht mehr ausreichen, das Militär muss eingreifen und die Leichen wegschaffen. Wie wir heute wissen, war das mehr oder weniger Zufall, dass die Lastwagen gerade da waren. Die waren gar nicht voll. Da waren immer nur ein paar Särge drin. Da sind 5 Lastwagen gefahren und in jedem Lastwagen waren 5 Särge. Das war nicht viel. Also das heißt, diese Botschaft war gelogen. Die war falsch. Was hätte jetzt eine kritische Presse gemacht? Die kritische Presse hätte jetzt mal nachgefragt und recherchiert, wie ist es denn wirklich? Die hätten ja, das hätte ja die, jetzt, das, was wir jetzt wissen, ist ja ganz nett, aber es wäre wichtig gewesen, das damals schon genau zu wissen. Das ist die Aufgabe von kritischer Presse und kritischen Medien, sowas zu recherchieren. Haben die einfach nicht gemacht, die haben das einfach nachgeplappert. Oh Gott, diese Bilder, oh, guckt euch diese Bilder an. Und zack, war die Angst schon wieder ein Stückchen weiter gedreht. Weil wenn man sich jetzt auf die Geschichte einlässt und die nicht kritisch reflektiert und sich nicht klar macht, dass es nicht geschehen ist, also wirklich Leichenberge und das Militär muss kommen, um die Leichen wegzuschaffen. Wenn es stimmen würde, dann ist das ja schon ein Problem. Und deswegen haben wir auch die Medien, die nicht funktioniert haben. Meine Erklärung ist immer wieder ganz am Anfang der entscheidende Punkt ist, wenn man Menschen in Angst versetzt, dann können sie nicht mehr klar denken. Angst macht auch dumm und dann fällt man auch auf ganz vieles rein. Das gilt dann auch für die, nicht alle Journalisten waren jetzt mal so ganz bösartige Mitläufer. Die haben vielleicht auch gedacht, sie tun was Gutes und rennen dann mit der Masse mit und sagen, okay, wir müssen jetzt gar nicht mehr das machen, was Journalisten eigentlich machen, nämlich kritisch aufklären, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Politik der Regierung gut umgesetzt wird. Das ist was völlig anderes. Das ist nicht der Job von Journalisten. Aber das kommt aber auch aus der Angst. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Journalist und haben richtig Angst, weil Sie eben alles glauben, dann sagen Sie, okay, kritisch bin ich wieder, wenn die schlimme Zeit vorbei ist. Jetzt wird erstmal die Regierung unterstützt. Das ist, glaube ich, der ganz tiefer archaischer Mechanismus.
Aber ich frage nochmal, sehen Sie, auch wenn Sie jetzt auf die Bevölkerung schauen, sehen Sie eine Sehnsucht nach dem Autoritären?
Ja, natürlich, wenn man Angst hat, möchte man gerne jemanden haben, der einem sagt, wenn wir das so und so machen, dann klappt es. Dann kommen wir raus. Also aus dieser Angst, viele Bürger, die haben einfach nur Angst und es ist unheimlich komplex, man durchschaut das eigentlich gar nicht. Es ist so ein diffuses Geschehen, ein Virus kommt aus China, wahrscheinlich sterben viele und es wird alles noch schlimmer und so weiter. Wenn die Menschen Angst haben, freuen sie sich, wenn einer kommt und sagt, pass mal auf, ich weiß, wie es geht, geht einfach den Weg, den ich euch zeige und dann wird das schon klappen. Natürlich, die Sehnsucht, wenn man in der komplizierten Welt lebt, dann, das ist ja auch unheimlich anstrengend. Und Sie haben es ja auch vorhin ganz kurz schon erwähnt, wir brauchen ja eigentlich alle unsere Zeit und unsere Kraft für den Job, für den Beruf und für den Alltag. Da können wir uns nicht unbedingt auch noch alle mit Weltproblemen auseinandersetzen und Lösungen finden. Dann ist es natürlich nett, wenn jemand kommt und sagt, ich bin der Experte, ich bin der Anführer, ich bin die Bundeskanzlerin, ich weiß, wie es geht. Ihr müsst mich nur wählen und dann klappt schon alles. Das ist natürlich eine unheimliche Erleichterung. Und so ganz tief gibt's wahrscheinlich diese Sehnsucht. Und die wird natürlich gestärkt und aktualisiert, wenn man Angst hat. Also ja, klare Antwort, ja. Oder darf ich noch einen Satz noch? Bitte. Das ist natürlich nicht demokratisch. Also die Sehnsucht nach dem starken Anführer ist ja das Gegenteil von Demokratie. Der Punkt ist aber, Demokratie ist anstrengend. Und Demokratie ist, glaube ich, auch, wie soll ich sagen, ganz weit weg von den archaischen Mustern der Steinzeit. Die ist sozusagen das Gegenteil. Zu sagen, wir suchen uns einen Anführer und rennen ihm hinterher, das machen wir seit Tausenden von Jahren. Das ist ganz tief in uns drin. Zu sagen, Demokratie heißt, wir setzen uns jetzt alle zusammen und diskutieren und gucken uns die Fakten an und dann entscheiden wir. Das gibt's erst seit, ich weiß nicht, die Idee gibt's natürlich schon länger, aber dass es irgendwie so auch praktiziert wird, seit 150 Jahren vielleicht, das ist eine verhältnismäßig neue, junge Methode, politische Probleme zu lösen. Und das haben wir noch nicht so verinnerlicht.
Sehen Sie, dass es in anderen Ländern besser war? Ich sag jetzt mal Schweden.
Ja, also ich habe vorgestern mit einem Journalisten gesprochen, der Italiener ist eigentlich, und der sagt, in Italien war es auch schlimm. Das war so ähnlich. Und dann sagte er, ja, aber in Spanien war es nett. Und dann gucke ich ihn an und sage, ja, die hatten ganz strenge Regeln, mindestens so streng wie in Deutschland. Aber sie haben sich nicht dran gehalten. Und die Polizei hat es nicht durchgesetzt. Das ist der Punkt. Ich glaube, das war dann teilweise auch ein bisschen, das war auch typisch deutsch, dass es in letzter, wie es dann durchgesetzt wird, dass man eben, kann ja strenge Regeln machen und dann sagt man, oh, egal. Ja, Schweden. Auf den ersten Blick, also das Problem, was ich finde, das Problem ist, dass wir von vornherein gesagt haben, wir gucken uns den schwedischen Weg gar nicht an. Die Schweden können das sowieso nicht, wir machen es hier richtig. Ich habe auch noch Lauterbach im Ohr, wie er dann sagt, naja, nee, Schweden, nee, wir können das alles besser. Das war zum Beispiel auch ein ganz großes, wir haben es uns gar nicht angeguckt. Es gibt der Staatsepidemiologe von Schweden, Anders Tegnell, der hat auch ein Buch geschrieben, das vor kurzem oder vor einem halben Jahr rausgekommen ist. Das ist sehr interessant. Oder ich erzähle mal kurz, warum ich so ein bisschen jetzt rumdruckse. Die haben das ganz anders gemacht. Die haben tatsächlich nicht solche strengen Regeln gehabt. Und da hat der Staat auch die Bevölkerung nicht so in Angst versetzt. Da war, und auch diese Person, Anders Tegnell, der hatte auch mehr Freiheiten. Der war nicht in den Beamtenapparat eingebunden, sondern der war als freiheitliche Institution gedacht und hat als Person das auch geschafft, trotz aller Krisen und trotz, der hat auch Druck gekriegt und Druck ohne Ende gekriegt, hat er es geschafft, das sozusagen sich die Unabhängigkeit auch zu bewahren. Also insofern würde ich sagen, nach dem, was ich da so, ich bin jetzt nicht der Schweden-Experte, müssen wir mindestens gucken, was die eigentlich anders gemacht haben und was sie besser gemacht haben. Was mich ein bisschen zögern lässt, ist, ich habe im Bekanntenkreis Leute, die sich in Schweden auskennen, die sagen, naja, so liberal sind die Schweden aber gar nicht, wie man denkt. Die sagen, naja, der Staat musste gar nicht so streng sein, weil die eine viel stärkere Sozialkontrolle innerhalb der Gesellschaft haben. Die gucken noch viel stärker und drücken sich gegenseitig noch viel stärker. Dann braucht man gar nicht den Staat, der drückt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gezögert, aber ich sage ganz eindeutig dazu, das Buch von Anders Tegnell, habe ich vergessen, wie es heißt, aber wenn Sie gucken, der schreibt, was er gemacht hat, und der war die maßgebliche Person dabei. Das war von anders. Das war auch ein ganz anderer Ansatz und das war auch ein viel liberalerer Ansatz. Also insofern könnte man schon sagen, der Schweden hat es besser gemacht.
Kommen wir nochmal zurück. Es ist ja schon 2-3 Mal der Begriff Sündenbock gefallen. Es wurden ja Sündenböcke kreiert. Die Ungeimpften waren schuld, dass das Leben nicht wieder geöffnet werden kann und. Das war ja in schlimmem Ausmaße. Ja, wie ist es möglich, dieses Sündenbock-Denken zu überwinden, abzulegen?
Ja, wie soll ich sagen? Der Punkt ist, wir müssen erstmal drüber nachdenken und darüber reden. Und diejenigen, die andere als Sündenböcke abgestempelt haben, müssen erkennen und zugeben, dass es Unrecht war, was sie gemacht haben. Diese Genugtuung brauchen diejenigen, die abgestempelt worden sind. Sonst geht's nicht. Man kann es nicht so machen, wie es im Augenblick passiert. Dass sie einfach so, oh nö, weiß gar nicht, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, so schlimm war das nicht und so weiter. Wir haben wahrscheinlich alle irgendwelche Promis im Hinterkopf, die was Böses gesagt haben über die Ungeimpften, zum Beispiel. Ich habe einen Journalisten im Hinterkopf, der gesagt hat, ich will, dass die ganze Republik mit dem Finger auf die Ungeimpften zeigt. So steht er im Fernsehen mit dem Finger so und erzählt das. Okay, vor einem Dreivierteljahr oder so sitzt er in der Talkshow. Natürlich machen die alle weiter in den Talkshows und sitzen da auch. Und dann wird er darauf angesprochen und sagt, ach, nö, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Habe ich das wirklich gesagt? Ja, aber so gemeint habe ich das, glaube ich, nicht. So, und damit will er fertig. Das Problem ist, der Moderator lässt ihm das durchgehen. Man könnte ihn jetzt grillen und sagen, pass mal auf, hier, da und da. Komm, wir gucken uns mal 10 Sekunden diesen Ausschnitt an, in dem du das gesagt hast. Nee, das heißt also, solange das so funktioniert, wird das, können wir das nicht ablehnen. Wir müssen sozusagen ganz klar rausarbeiten, Menschen zum Sündenbock zu machen, war böse. Ich muss es so sagen, es ist einfach böse. Und das müssen wir, diejenigen, die es gemacht haben, müssen Reue zeigen oder müssen jedenfalls stille Reue zeigen, mindestens. Im Stillen sich ein bisschen schämen, zum Beispiel. Dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter. Aber das ist gar nicht so. Wir haben überhaupt keine Diskussion über Sündenböcke oder über die Frage. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auch am Anfang der Corona-Krise noch, ich schreibe auch manchmal in den Zeitungen oder in den Medien auch, ich habe auch öfter was kommentiert in der Zeit. Auch am Anfang der Corona-Krise, da ging es auch um Fragen Impfpflicht, die dann allmählich auch aufgetaucht ist. Impfpflicht, ja oder nein, da habe ich auch was zugeschrieben. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben und gesagt, was wir gerade feststellen ist, dass die Ungeimpften zu Sündenböcken gemacht werden. Ich habe das sozusagen rausgearbeitet, so ein bisschen, woran man das sieht, was Sündenböcke eigentlich sind, wofür die Gesellschaft Sündenböcke braucht und so weiter. Dann habe ich nichts mehr von denen gehört. Ich habe denen den Artikel reingeschickt, kam nichts. Okay, nach ein paar Tagen frage ich nach. Keine Antwort, gar nichts. Nichts, richtig nichts. Seitdem spreche ich nicht mehr mit denen. Aber das fällt denen, glaube ich, nicht auf. Die wollen auch nicht mit mir sprechen. Aber solange das so ist, also die wollten den Gedanken gar nicht zulassen. Das war ein verhältnismäßig frühes Stadium, als ich den Artikel da geschrieben habe. Die wollten diesen Gedanken gar nicht zulassen. Die haben den aktiv unterdrückt. Und das geht so weiter. Ich glaube, wir müssen noch eins sehen, was natürlich auch ein Problem bei der Aufarbeitung ist, bei dem Reden darüber und was auch ein Problem oder warum es auch so ist, dass viele sagen, ja, jetzt haben wir unsere Ruhe. Das Problem sind ja nicht nur, ich sage es jetzt einfach mal so, die Täter. Die sind ja nicht nur das Problem, sondern das ganz große Problem sind ja auch die Mitläufer, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Und das sind ja die allermeisten. Die Mitläufer wollen ja auch nicht aufarbeiten. Dass die Täter nicht aufarbeiten wollen, ist klar. Spahn will irgendwann Bundeskanzler werden und der will jetzt nicht mehr sich mit sowas rumschlagen. Aber egal, ich schweife jetzt nicht ab. Und Frau Merkel will jetzt ihre Ruhe haben, die will auch nicht mehr kritisiert werden. Das wollte sie noch nie. Das Problem sind aber auch die ganz, ganz vielen, die ganz große Masse der Mitläufer. Es gibt ja auch welche, zum Beispiel diejenigen, die einfach mal missgünstig dann ihre Nachbarn denunziert haben. Das gab's alles. Es gab ja mal Vorschriften, wie viele Leute höchstens zu Weihnachten eingeladen werden dürfen. Und ich habe das alles nicht mehr im Kopf, aber dass man sagt, höchstens so und so viel und so weiter. Und dann wurde darüber diskutiert, laden wir jetzt den Onkel ein oder den Opa. Beide geht nicht. Was glücklicherweise vorkam, ist, dass manche Leute dann eben heimlich größere Weihnachtsfeiern gemacht haben. Das ist ja tröstlich. Das fand ich unheimlich tröstlich. Das Böse ist aber, die sind von ihren Nachbarn dann denunziert worden. Also ich kenne in Berlin Fälle, da stand an Weihnachten die Polizei vor der Tür und klingelt und sagt, ja, wir haben gehört, dass bei Ihnen mehr als, dass Sie irgendwie die erlaubte Besucherzahl überschreiten. Stellen Sie mal vor, Sie machen Weihnachtsfeier, sitzen da, es klingelt und die Polizei steht vor der Tür und sagt, kann es sein, dass Sie zu viele Leute eingeladen haben? Das ist da. Also, das hatte aber einen Grund, die Polizei hat das nicht selber gemerkt. Das waren natürlich die Nachbarn, die es weitergegeben haben. Also, und diese ganzen kleinen, bösen Mitläufer, oder muss doch nicht jeder Mitläufer böse gewesen sein, aber einfach ängstlich. Das kann man ja auch noch verstehen. Es ist ja auch, man wurde ja auch unter Druck gesetzt, es wurde ja auch Angst verbreitet. Aber da möchte man auch nicht dran erinnert werden. Das ist zum Beispiel auch das Hindernis. Das heißt, wir haben meinetwegen so 10% aktive Täter, wir haben 80%, also meine Schätzung wäre, dass man sagt, so 2/3 waren Täter und Mitläufer und 1/3 sozusagen war Opfer. Ich persönlich komme auf die Zahl, das ist eine ganz grobe Zahl, so über den Daumen, 2/3 Also, wie manche anderen auch, bin ich die ganze Zeit rumgelaufen mit der Corona-Warn-App. Ich war auch nicht ganz unängstlich, um es jetzt mal so zu sagen. Und dann habe ich die Zahlen so verfolgt und war irgendwie am Ende war es so, dass ungefähr 77% nach der Warn-App jedenfalls 2-mal geimpft waren. Da würde ich sagen, das sind sozusagen diejenigen, die überzeugten und die Mitläufer. Man muss aber ein bisschen was abziehen. Also 77% waren es nicht. Da waren auch irgendwelche, ich habe türkische Nachbarn gehabt, oder meine Frau, die hat damals noch woanders gewohnt, die hatte in ihrem Haus türkische Nachbarn. Die haben dann erzählt, also in manchen Communities, oder ich sag's mal so, in manchen Communities war es normal, gefälschten Impfpass zu haben. Das war also, die haben sich dann irgendwie. Also der Nachbar sagte dazu, ja, warum hast du dich denn, meine Frau ist gedrückt worden, hat sich impfen lassen, hat einen schweren Impfschaden gehabt. Und die hat dann irgendwann, kam sie mit dem türkischen Nachbarn da, eine Wohnung unter ihr und sagt, ja, wieso hast du mich nicht angesprochen? Ist so, wäre doch kein Problem gewesen, ich hätte dir so einen Kleber besorgt, kein Problem und Stempel. Und ich guckte ihn an und sagte, ich kenne viele, die das so gemacht haben. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass diese 77% oder 75% nicht wirklich stimmen. Das ist schon ein bisschen weniger gewesen. Deswegen komme ich so auf die 2/3. Es war übrigens eine gute Nachricht. Ich muss schon auch ehrlich zugeben, ich war auch sehr ängstlich. Ich hatte auch Angst vor dem Virus, um es mal ganz offen zu sagen auch. Was aber nicht heißt, dass ich nicht die ganzen repressiven Maßnahmen oder die Angstpolitik gut geheißen hätte. Da war ich auf jeden Fall dagegen. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst. Ich erzähle dir mal eine kurze Geschichte. Mein Sohn, der sagt dann irgendwie, also während Corona, so, das muss 2021 gewesen sein, der war da so 18, sagt er, ja, okay, Papa, ich bin da mal weg samstags. Und ich dann, was machst du so? Och, grinst mich an. Bist du sicher, dass du es wissen willst? Ich gucke ihn an und sage, ja, ich bin sehr neugierig irgendwie. Sagt er, naja, wir treffen uns irgendwie im Keller so und so und machen heimlich eine Party. Ich hatte eine doppelte Reaktion. Die erste Sekunde war ganz großer Schock. Oh Gott. Jetzt steckt er sich an, kriegt Myokarditis und stirbt. Das war so die erste Sekunde. Die zweite Sekunde war, super, ein Glück lässt er sich hier nicht einsperren. Aber das war so bei mir persönlich dann auch immer irgendwie dieses, ja, und die haben fröhlich Party gefeiert, hatten zwischendurch auch mal Corona, war aber alles nicht so schlimm. Also, dann habe ich im Nachhinein gedacht, bin ich froh, dass die so dreist, so mutig, so frech waren und einfach Party gemacht haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das hätten die alles nicht gemacht. Die haben auch die Maske abgesetzt. Die mussten ja in der Schule zum Beispiel im Unterricht Maske tragen. Die hatten vernünftige Lehrer. Die haben gedacht, ach, wir könnten auch die Maske absetzen. Dann zack, war weg, war die Maske. Und sagte, ja, aber wenn der Direktor reinkommt, müssen wir sie alle wieder aufsetzen. Ja, und dann kommt der Direktor rein und zack, alle die Maske auf. Direktor wieder raus, zack, alle die Maske wieder ab. Also das war so, das hatte auch was Tröstliches. Das war so ein bisschen wie Spanien, strenge Regeln, aber die halten sich nicht dran. Wenigstens ein bisschen gab's das hier auch. Aber was ich sagen wollte, ist, der Kern war eigentlich, wir haben eine Menge Mitläufer und die Mitläufer wollen natürlich auch nicht aufarbeiten, weil die sich ja auch schuldig gemacht haben. Gut.
Ich komme nochmal zurück auf den Anfang jetzt von Ihrer letzten Antwort. Sie haben ja die Erfahrung geschildert, die Sie gemacht haben mit Ihrem Artikel, reingegebenen Artikel zur Zeit, nicht? Da kann ich Ihnen natürlich den Tipp geben, muss ich auch dankenswerterweise den Tipp geben, Sie können sich an den Nordkurier wenden, der druckt den sofort ab. Das sage ich aus einer dankbaren Erfahrung, denn ich habe auch einen Artikel geschrieben, gegen die Diffamierung der Ungeimpften und den hat der Nordkurier groß abgedruckt.
Ja, das ist toll. Insofern, wenn ich hier sage, die Medien haben versagt, das meine ich natürlich nicht so wie immer, nicht hundertprozentig. Und tatsächlich, Nordkurier, den habe ich erst so während der Corona-Krise kennengelernt. Und das war eindrücklich. Da habe ich gedacht, boah, ein paar Journalisten gibt's doch noch. Also die das machen, was man von Journalisten erwartet. Es gibt so ein paar regionale Zeitungen, die wirklich... Da hatten die Journalisten und die Journalistinnen auch einen Arsch in der Hose, um es mal so zu sagen. Das ist der Lichtblick auch, das stimmt. Aber diese ganzen, die dann immer permanent betonen müssen, wir sind die Qualitätsmedien. Das sind ja die, die immer sagen, ja, wir als Qualitätsmedien. Wer feige ist, wenn es drauf ankommt, ist kein Qualitätsmedium. Punkt.
Ich will jetzt nochmal kommen, das Thema, was wir jetzt hatten, Aufarbeitung. Sie haben jetzt über die Mitläufer gesprochen. Wir haben die Mitläufer, wir haben die Täter und die Opfer. Weil ich sehe überhaupt nicht, dass das irgendwo in unserer Gesellschaft klar benannt wird. Eigentlich finde ich es ernüchternd. Ich muss sagen, ich merke schon, dass, also ich stelle doch fest, dass bei Politikern, die maßgeblich in dieser Zeit Verantwortung getragen haben, keinerlei Spur von Demut zu sehen ist. Keine Spur von Scham zu sehen ist. Was ja noch, es wäre ja wenigstens noch menschlich zu gestehen, ich habe mich geirrt oder so. Ja. Aber nicht mal das ist da.
Ja, das sehe ich auch so. Ich fürchte, das liegt daran, dass das so ist. Die haben kein Unrechtsbewusstsein. Die Ministerpräsidenten zum Beispiel zu der Zeit, die Kanzlerin zu der Zeit, die haben keine Spur von Unrechtsbewusstsein. Das Problem ist, man kann sich ja anschauen, man kann ja historische Beispiele sich angucken, wie dann aufgearbeitet wird, wenn schlimme Dinge passiert sind. Bürgerkrieg, Diktaturen und so weiter, wie wird das aufgearbeitet? Das Problem ist natürlich, die werden nicht aufgearbeitet, solange, es gibt einen zeitlichen Abstand, die werden nicht aufgearbeitet, solange die Akteure von damals noch an der Macht sind, um es immer ganz klar zu sagen. Solange, das ist, so viel menschliche Größe können wir, glaube ich, von den Politikern nicht verlangen, dass sie sagen, okay, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück, weil ich Mist gebaut habe. Also, das heißt mit anderen Worten, die Aufarbeitung kommt wahrscheinlich erst dann richtig in Schwung, wenn die maßgeblichen Leute nicht mehr an den Schalthebeln der Macht sitzen, um es mal so zu sagen. Das ist, glaube ich, so. Solange Und das gilt in den Medien auch so, nicht nur in der Politik, sondern das sind ja noch dieselben Chefredakteure, die dann irgendwie ihre Redaktion vergattert haben, immer nur die Politik zu stützen. Ich glaube, es bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als sozusagen von unten her, das, was wir hier machen, was Sie hier machen, immer weiterzumachen, immer so als Graswurzelbewegung, das aufrechtzuerhalten, dass man dann, wie gesagt, immer wieder daran erinnert. Dass es tausende von kleinen Aktionen gibt, von kleinen Initiativen gibt, die immer wieder darauf hinweisen, da war doch was. Das kann was ganz Kleines sein. Ich folge bei Twitter, also X jetzt, folge ich einem, der jeden Tag postet, was während Corona da war, vor 5 Jahren. Der fängt an mit, was 2020 war. Oder 21, glaube ich. Also der schreiben würde, hätte jetzt heute postet er, was am 22. Januar 2021 war, Corona-mäßig. Das heißt also, das ist seine Methode, wie er sozusagen immer wieder darauf hinweist, da war was. Ich mache das nicht mit, dass es einfach zugedeckt wird. Wenn dann irgendwann nach einiger Zeit sozusagen die Macht der Mächtigen nachlässt und der Druck, der Aufarbeitungsdruck immer noch da ist, dann könnte es was werden. Sonst ist es schwierig. Also ich bringe jetzt mal ein historisches Beispiel. Die Aufarbeitung der Nazizeit fing 1965 an. Die echte Aufarbeitung. 45 war der Krieg zu Ende, 1965 fing die Aufarbeitung an durch die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Das war so das allererste und die wurden auch gegen ganz großen Widerstand durchgesetzt. Also das heißt, weil es eben viele gibt, die sich eigentlich schämen müssten und die sich vielleicht auch heimlich schämen, aber nicht da öffentlich drüber reden wollen. Das ist, glaube ich, auch das Problem.
Zu dem Thema Aufarbeitung sage ich jetzt mal ein Stichwort. Ich will Handschellen klicken sehen. Das ist ja jemand, zum Beispiel Peter Hane sagt das. Wir haben hier auch einen Abend erlebt mit Dr. Möller, Chefarzt mal einer bayerischen Klinik gewesen, der sehr eindrücklich hier geschildert hat, dass er seiner Familie die Impfung empfohlen hat und seine Frau einen schweren Impfschaden bekommen hat. Und ich weiß seit Kurzem, dass er auch einen Krebsausbruch hat, den er der Impfung anlastet. Ich gebe ihn jetzt mal so wieder. Ja. Er hat ja auch gesagt, er will Handschellen klicken, sehen oder hören. Ich weiß, dass Sie in einem Interview gesagt haben, da stehen Sie nicht unbedingt dahinter. Aber deswegen spreche ich Sie jetzt immer als Staatsrechtler darauf an. Was ist die juristische Aufarbeitung?
Also wir brauchen auf jeden Fall auch eine juristische Aufarbeitung. Wir brauchen Aufarbeitung in allen möglichen Bereichen. Wir brauchen es im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im juristischen Bereich, im medizinischen Bereich. Wir müssen auch darüber reden, was die Ärzte eigentlich gemacht haben, wie unkritisch die Menschen durchgeimpft haben. Wir brauchen es in jedem Bereich. Das Problem ist, Handschellen klicken heißt ja strafrechtliche Verfolgung und strafrechtliche, dafür ist unser Strafrecht nicht gemacht. Das Problem ist, insofern bin ich skeptisch. Ja, ich verstehe das. Es ist zum Teil auch so schlimmes Unrecht passiert, dass man wirklich sagt, das muss gesühnt werden. Und das muss gesühnt werden mit Strafrecht, das muss gesühnt werden mit Handschellen, also mit Gefängnisstrafe zum Beispiel. Das verstehe ich. Aber ich fürchte, dass unser Strafrecht so nicht tickt. Weil es gibt keinen Straftatbestand für vorsätzlich böse Politik. Außer solchen Anstiftung zum Angriffskrieg und sowas. Also das gibt's, aber das spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Aber einfach zu sagen, im politischen Bereich oder für schlechte Politik, für böse Politik, gibt es praktisch keine Sanktionen. Die einzige. Ja, Hochverrat. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Also Hochverrat, das wäre ein Delikt. Wollen Sie?
Wir gehen nachher, denke ich, noch in die
Sagen
in
Sie
die
noch was Genaueres dazu vielleicht. Ja. Also was ich sagen wollte ist, wir müssen sozusagen im Strafrecht gucken, was unter Strafe steht und dann überlegen, ob man das, ob man manches Verhalten darunter subsumieren kann. Das wäre auch denkbar, aber das ist nicht Handschellenklicken. Also mit Handschellenklicken meine ich jetzt vom Strafgericht Verurteilte. Aber zum Beispiel, ja, das ist ganz wichtig für eine Versöhnung, dass diejenigen, die gelitten haben, rehabilitiert werden zum Beispiel. Das würde heißen, dass Pürner, wenn er will, der will wahrscheinlich gar nicht mehr. Der sitzt ja jetzt im Europaparlament. Aber wenn er wollte, seinen alten Job bekommen würde mit Nachzahlung des Gehaltes aus der und der Zeit und so weiter. Ja, ich bin auch dafür, was aber nicht so weit geht wie Handschellen klicken. Ich bin für eine allgemeine Amnestie. Was ja auch ein Problem ist, ist, dass immer noch Zehntausende von Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgezogen werden. Solange die nicht verjährt sind, kommen die Behörden und wollen immer noch die Bußgelder. Die wollen immer noch, wenn sie während der Corona-Zeit einen Bußgeldbescheid gekriegt haben, weil sie auf der Bank gesessen haben und ein Buch gelesen haben. Das war ja teilweise eine Ordnungswidrigkeit in bestimmten Zeiten. Das wird immer noch eingetrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wissen inzwischen, es war völlig sinnlos zu verbieten, dass man auf der Bank sitzt und ein Buch liest unter epidemiologischen Gesichtspunkten. Es war völliger Quatsch. Und trotzdem wird das Bußgeld aber noch eingetrieben, zum Beispiel. Oder auch Ärzte. Wir haben ein ganz, ganz heikles Thema. Es ist so, es klicken ja Handschellen, aber bei Ärzten. Es laufen ja noch eine ganze Reihe von Prozessen gegen Ärzte, die angeblich falsche Atteste ausgestellt haben, zum Beispiel. Man weiß heute, dass die Ärzte das getan haben, was Ärzte eigentlich tun sollen, nämlich ihren Patienten nicht zu schaden. Genau das haben die gemacht, indem sie sagten, okay, du bist in einer Drucksituation, impfen will ich dich nicht, ich kann dich nicht impfen, das kann ich mit mir nicht vereinbaren, aber du brauchst jetzt irgendwie einen Attest, dann kriegst du halt einen Attest zum Beispiel. Das ist das, was ein guter Arzt macht, der sein Patient, seine Patientin kommt zu ihm und sagt, ich bin in Not, kannst du mir irgendwie helfen? Und das hat er gemacht und dafür stehen die vor Gericht. Die juristisch-bürokratische Antwort ist, das Attest war aber falsch und deswegen war es strafbar. Und das müsste man alles das geht nicht, so kann man nicht weitergehen, deswegen bräuchte man eine Amnestie. Also
die gibt es ja in manchen Ländern nicht.
Slowenien, Ende 2023, der Verfassungsgerichtshof von Slowenien sagt, das entscheidende Gesetz war verfassungswidrig, weil es viel zu unverhältnismäßig ist, so ähnlich wie bei uns, unverhältnismäßig. Und deswegen waren alle Maßnahmen, die darauf fußen, rechtswidrig. Und deswegen hat das Verfassungsgericht, dann hat das Parlament gesagt, okay, wenn die rechtswidrig waren, dann heben wir die jetzt alle auf. Und dann haben die alle Bußgelder zurückgezahlt. Also die Bußgeldbescheide sind aufgehoben worden durch ein Gesetz und sind zurückgezahlt worden. In Spanien läuft es im Augenblick so ähnlich. Also es gibt Länder, die zeigen, es geht. Das wäre so ein gewisses Eingeständnis des Staates. Ja, es war nicht alles in Ordnung, was ich gemacht habe, zum Beispiel. Wir müssten gucken, je nachdem, wie sich die politischen Mehrheiten in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren entwickeln, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit in Deutschland. Müssen wir mal gucken. Die Mehrheiten, die wir jetzt haben, die helfen da nicht, die sind betonhart, die kommen gar nicht auf die Idee, sowas zu machen.
Ihr Buch ist ja ein Plädoyer für ein Einbringen in die Gesellschaft, für ein Leben des Grundgesetzes.
Ja,
ich will mal fast sagen, Ihr Buch ist ja ein Lob des Querdenkers.
Ja.
Es ist ja so ein bisschen aber ernüchternd, wenn ich jetzt auf die Entwicklung in der Gesellschaft, im öffentlichen Leben schaue, wie ich das jetzt erlebe, wird ja die Angsthysterie eher immer größer. Ja. Die fängt ja schon beim Wetter an. Also die Schulen werden schon vorher abgesagt, wenn 3 Schneeflocken angekündigt wird. Ja, die Bahn stellt ihren Verkehr auch schon ein, schon bei der Ankündigung überhaupt. So, und jetzt können wir, das ist ja noch das Harmlose.
Ja.
Wir haben Ukraine, wir haben Grönland. Ja, ja, dann hört man ein Interview mit Herrn Günther. Ja, verheerend. Ja, 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 wie empfinden Sie denn das? Wie empfinden Sie diese Entwicklung? Die geht ja, ja voller Angstpolitik.
Ja, genau. Ich denke, das ist ja das Problem. Ne?
Volle Einschüchterung.
Weil wir die Angstpolitik nicht aufgearbeitet haben, machen wir einfach weiter damit. Genau das ist das. Und wenn Sie jetzt das Interview mit Herrn Günther ansprechen, da geht's ja auf der gleichen Schiene. Das ist ja extrem, was er sagt, ist ja extrem verfassungswidrig und extrem antidemokratisch. Er hat ja gesagt, auch wenn er es behauptet, er hat es nicht gesagt, auch wenn es eine ganze Sendung bei Lanz gibt, in der es um die Frage geht, dass er das nicht gesagt hat. Jeder von uns kann sich das angucken, die Szene. Die kursiert im Internet überall. Also, er sagt, es gibt bestimmte Medien, die bestimmte Qualitätsstandards nicht erreichen und deswegen müsste man die zensieren und verbieten am Ende. Das ist so verfassungswidrig, dass es eigentlich einen Aufschrei geben müsste und sagen, wie kann ein deutscher Ministerpräsident, der auf die Verfassung vereidigt ist, wie kann der sowas sagen? Das geht gar nicht, passiert nicht. Das heißt also, es ist tatsächlich so, also selbst das ist ja eine extreme Situation. Die kleineren Maßnahmen, die kriegen wir sozusagen nur so unterschwellig mit. Es geht genauso weiter. Das stimmt. Es wird nicht besser. Ich will nicht sagen, es wird schlimmer, aber es hört einfach nicht auf. Diese Angstpolitik und diese Methoden der Angstpolitik, ausgrenzen zum Beispiel, ruhig stellen, Querdenker diffamieren zum Beispiel. Diese Methoden gehen weiter. Das ist erschütternd.
Ja. Ich hatte jetzt gehofft, von Ihnen ein Hoffnungsplädoyer zu hören. Aber wenn ich das jetzt so höre, wir haben Professor Bolz mal hier gehabt. Ja. Ja, und 4 Wochen später war eine Hausdurchsuchung bei Professor Bolz. Ich hoffe nicht, dass wir das in Nachrichten von Ihnen noch hören.
Ja. Ich bringe jetzt meinen Bademantel in die Wäscherei, würde ich sagen. Ja. Der hat's nämlich nötig. Nein. Ja, das ist... Was soll ich sagen? Ich bin insofern auch ein bisschen Basisdemokrat. Ich denke tatsächlich, das muss aus der Gesellschaft kommen. Solche Veranstaltungen wie heute, wenn es davon immer weiter, immer mehr gibt, das wäre die Möglichkeit, wie sich da was ändern kann. Und Wahlergebnisse, wir müssen uns Wahlergebnisse angucken. Also man muss sozusagen denjenigen, die sozusagen sagen wollen, es ist jetzt Schluss damit, wir reden nicht mehr darüber, wir haben jetzt neue Probleme und dann wenden wir die alten Methoden weiter an. Denen muss man widersprechen. Das ist der Punkt. Also das ist meine Konsequenz als Verfassungsrechtler oder meine Erkenntnis als Verfassungsrechtler, die ich daraus ziehe. Tatsächlich, wenn es nicht Menschen gibt, die die Verfassung mit Leben erfüllen, dann ist sie totes Papier. Und die Menschen müssen überall sein. Die müssen in der Politik sein, die müssen in den Behörden sein, die müssen in den Medien sein, die müssen müssen wir sein, auf der Straße, in der Kirche und sonst wo, überall. Das ist sozusagen der Punkt, wie man darauf pochen kann. Jetzt sage ich nochmal was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang einfällt. Ich habe ja schon den Freund von mir erwähnt, der in der DDR aufgewachsen ist. Der sagte, naja, so war es dann aber in der DDR irgendwann auch. Da waren es einfach so viele und die haben einfach gesagt, wir gehen jetzt montags demonstrieren. Und dann standen, der war selber dabei als junger Mann, ja, da war er noch ziemlich jung, der war selber dabei, der sagt, in Leipzig, in der Nebenstraße, stand schwer bewaffnete Volkspolizei. Und er sagte, er hat sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Er geht dann so, das war in der ersten Zeit, als es noch nicht so ganz viele waren. Und irgendwann waren es aber so viele, da hat sich die Volkspolizei in die Hose gemacht vor Angst. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn irgendwie die Bevölkerung keine Ruhe gibt, auf die Dauer, dann kann man es, glaube ich, nicht, dann kann man's, das wäre sozusagen die Hoffnung. Das heißt, wir machen einfach weiter und dann gucken wir mal, was draus wird.
Erstmal vielen Dank. Wir lassen das mal so stehen. Wir machen einfach weiter.
Ja, genau.
Ja.